Willkommen beim Podcast City Transformer mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts City Transformer. Heute ohne Franz-Reinhard Habel, der gerade im Land unterwegs ist und Kommunen berät. Ich habe einen Gast in unserem virtuellen Studio. Manuel Artuk von der AG Kritis. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wir wollten eigentlich heute mit StudioLink aufnehmen, das hat aber irgendwie nicht geklappt. Jetzt versuchen wir es mal mit Riverside. Ich bin gespannt, ob wir das nochmal technisch lösen können, aber wir sind ja noch auf der Suche nach Nicht-USA-Produkten, die uns trotzdem einen guten Podcast-Erfahrung ermöglichen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und berichten darüber. Wir sprechen heute mal nicht über was gibt's Neues, weil wir direkt in das Gespräch mit Manuel Artuk einsteigen wollen und wir uns ja in Episode 43, vielleicht erinnern Sie sich, darüber unterhalten haben, über den Anschlag auf die Strominfrastruktur in Berlin, die ja Franz-Reinhard Habel selbst auch leidvoll miterleben musste, wo er ein paar Tage ohne Strom und Heizung war. Bisher noch unbekannte Täter hatten im Januar eine Kabelbrücke am Heizkraftwerk Lichterfelde in Brand gesteckt und somit die Stromversorgung des Kraftwerks und von etwa 45.000 Haushalten und 2.200 Betrieben im Südwesten Berlins gekappt. Und in den Stadtteilen Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde gingen dann die Lichter und Heizungen aus. Und im Nachgang wurde dann von verschiedenen Seiten Forderungen laut, die dachten, dass die gute Idee wäre, doch die offenen Daten und die Informationsfreiheit in Berlin ein bisschen einzuschränken, damit mögliche Täterinnen und Täter irgendwie auf irgendwelchen Karten oder in Dokumenten nicht finden, wo die Stromleitungen liegen. Und Franz-Reinhard Habel und ich hatten schon spontan den Eindruck, dass das vielleicht keine gute Idee ist, dachten dann aber, wir fragen einfach mal jemanden, der sich mit kritischer Infrastruktur auskennt. Und da ich ihm auf Mastodon folge, bin ich auf Manuel Artuk gekommen, der ein Gründer und Sprecher der AG Kritis, ausgesprochen AG Kritische Infrastrukturen, ist. Das klingt jetzt wie eine Bundesbehörde, ist aber keine. Herr Artuk, was ist die AG Kritis und was ist Ihre Rolle da?
Ja, die AG Kritis ist eine unabhängige Interessensgemeinschaft. Wir sind also kein Verein, Verband oder was auch immer, sondern ein loser Zusammenschluss von Menschen, die mit kritischen Infrastrukturen viel zu tun haben, die gesagt haben, mit Wissen kommt Verantwortung, die wollen wir wahrnehmen. Wir vertreten also keine Interessen von Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden oder des Staates, sondern wir haben ein einziges Ziel, unabhängig kommunizieren zu können und das Ziel zu erreichen, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Dazu sind wir bis zu 42 FachexpertInnen, die eben täglich mit kritischen Infrastrukturen zu tun haben. Und wir versuchen eben aus dieser Motivation heraus die Verbesserung der IT-Sicherheit, der Prozessautomatisierung, also die Automatisierung in den Produktions- und Fertigungsanlagen, kooperativ mit allen Beteiligten herbeizuführen. Und wir würden damit eigentlich gerne dazu wirken, dass entweder Großschadenslagen durch Cybervorfälle nicht passieren in den kritischen Infrastrukturen, oder eben diese dann sozusagen in den Auswirkungen reduzieren und die Krisen und Katastrophen sinnvoll zu bewältigen, die dann eintreten. Ich selbst bin beruflich wie auch privat seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema kritische Infrastrukturen befasst, setze mich da mit der EU-NIS-2-Richtlinie auseinander, habe mich auch mit EU-NIS-1 und Kritis selbst intensiv auseinandergesetzt. Adressiere das Kritis-Dachgesetz, was physische Sicherheit gegen Naturereignisse, Sabotagen oder Vorsatzhandlungen generell und auch Unfälle adressiert, befasst mich aber auch mit den Themen Hackback, Ethik, Hybrid-Warfare, Cyberresilienz, digitaler Katastrophenschutz, aber auch Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, um zu sagen, naja, wenn das alles nicht klappt, muss man da ja auch nochmal gucken. Und die AG Kritis, als ob ich selbst, wir beraten regelmäßig oder sind auch als Sachverständige da in der Bundesregierung und im Bundestag oder auch bei den Bundesländern, schreiben auch Stellungnahmen zu Gesetzen, führen Hintergrundgespräche. Ich bin auch Experte der European Research Executive Agency und da befassen wir uns immer wieder in all diesen Bereichen um Cybersicherheit und Katastrophenschutz.
Okay, ja, ich erinnere mich auch, ich habe im letzten Jahr auf der Republika einen Talk von Ihnen gehört, da sah das alles nicht so gut aus mit der Sicherheit, hatte ich den Eindruck, aber da können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen. Jetzt würde ich erst nochmal wieder zu Berlin kommen, weil die AG Kritis hat sich ja auch nach dem Anschlag in Berlin geäußert, nachdem diese Vorschläge kamen, das müssen wir jetzt alles irgendwie verstecken und so tun, als gäbe es das nicht und die Leute verwirren. Was sind Ihre wichtigsten Punkte da zu diesen Vorschlägen?
Ja, zuerst muss man, bevor diese Vorschläge zum Sprechen kommen, wissen, dass im Berliner Stromnetz das Problem natürlich ein althistorisches der Trennung war, dass man keine Vermaschung, keine guten Übergänge hat von Brandenburg nach Berlin und damit das Stromnetz sowieso schon etwas anfälliger ist. Dieses Problem kennt man seit der Wiedervereinigung sehr intensiv, als auch immer wieder in den im Senat besprochen, aber hat es immer nach hinten geschoben, weil es eben auch teuer ist, dieses Defizit zu beheben. Insofern reden wir also von einem Problem, was Jahrzehnte alt ist und nie richtig adressiert wurde. Da kann also niemand sagen, das ist jetzt plötzlich neu und das wussten wir nicht. Auch die Diskussion über die Täterfrage als Ablenkungsmanöver war sehr müßig und anstrengend, weil es eben gesagt wurde, das waren jetzt linke Terroristen, die waren besonders links, die waren sehr weit links, die waren zu viel links. Das sind Extremisten, klar sind das Menschen, die offensichtlich ja einen wirkungsvollen Angriff durchgeführt haben und auch wirklich stören wollten. Aber ob die jetzt links oder rechts oder im Kreis sind, der Punkt ist halt, es war eine Vorsatzhandlung und die hat funktioniert. Was wir zusätzlich haben, sind ja auch Naturereignisse und Unfälle. Man müsste eigentlich alles drei betrachten und eine Resilienz dafür hinbekommen. Stattdessen haben wir sehr ausführlich über die Täterfrage als Ablenkungsmanöver debattiert oder über die Tennis- und anderen Sportgewohnheiten von bestimmten Leuten in Berlin. Wenn man jetzt auf diese Geheimhaltung von Kritis-Daten geht, also dieses Security by Obscurity, also Sicherheit durch Verschleierung, dann muss man halt nur 2 Minuten drüber nachdenken und merkt sehr schnell einige Punkte, die nicht schlüssig sind, sondern sogar teilweise das Gegenteil bewirken. Das ist erstmal, muss man festhalten, Stromnetztrassen, die öffentlich waren, sind bekannt und die werden auch nie wieder geheim. Und diese Kabel verlegt man ja nicht woanders hin, denn die liegen im Boden und die liegen da auch. Man kann höchstens zukünftige Kabel geheim halten, aber die, die bekannt sind, sind überall kartografiert und sehr ausführlich sichtbar. Der zweite Punkt ist, dass diese zentralen Infrastrukturelemente auch ohne Plan, ohne Probleme erkennbar sind. Hochspannungsmasten, Mobilfunkmasten, Umspannwerke, Trafostationen, Kabelbrücken, Flughäfen, Kraftwerke, kann man alles sehen, wenn man vorbeigeht. Man könnte jetzt 30 Meter hohe Mauern bauen, dann sieht man es vielleicht nicht mehr, wie dann ein Flugzeug landen soll, weiß ich nicht, aber ich hätte auch umgekehrt gesagt, naja, wenn ich eine 30 Meter hohe Mauer sehe, dann wird wohl dahinter etwas an kritischer Infrastruktur stehen. Und wenn die vorher da stand, was ja bei Kraftwerken auch seit Jahrzehnten der Fall ist, weiß ich auch, worum es geht. Also das ist zu knapp gedacht und es macht irgendwie auch keinen Sinn. Und da muss man auch sagen, wer gezielt Schaden machen will, benötigt kein offizielles Online-Register. Ist ja nicht so, als würden Saboteure, die wirklich Schaden verursachen wollen, sagen, na, wir gehen da jetzt mal hin, wir müssen online nachgucken. Ah, das können wir nicht so richtig erkennen. Oh Gott, die haben auch noch Videokameras. Nee, dann lassen wir das jetzt mit dem Attentat und gehen Latte Macchiato trinken. So funktioniert es ja nicht mit Akteuren, die wirklich schädigen wollen. Dann haben wir die Situation, Tiefbauunternehmen, die brauchen halt einen einfachen Zugang zu Leitungsplänen, um keine versehentlichen Beschädigungen zu verursachen. Das heißt, die brauchen natürlich einen Plan, um zu wissen, wo gehen Trassen her, wo buddelt man halt nicht ein Loch in der Tiefe. In der Versicherungssprache heißt das Baggerbiss und das passiert dutzendfach pro Tag in Deutschland, denn diese Baggerbisse passieren versehentlich, weil die eben nicht in die Karten gucken. Wenn wir die jetzt geheim halten, dann haben wir also paradoxerweise viel höhere Risiken, dass es versehentliche Beschädigungen gibt, als dass wir jetzt eine gezielte Beschädigung verhindern. Und damit konterkarieren wir eigentlich den angestrebten Schutzzweck, dass eben keine Ausfälle passieren. Und zuletzt muss man auch sagen, präzise Infrastrukturdaten sind auch nach Naturereignissen oder Großschadenslagen für Einsatzkräfte von erheblicher Bedeutung, weil beispielsweise ein technisches Hilfswerk, eine Feuerwehr, ein Rettungsdienst, die müssen alle in der Lage sein, beschädigte Leitungen finden zu können, damit eine Eigen- und Fremdgefährdung beurteilt werden kann. Und Einsatzkräfte, die nicht wissen, wo eine beschädigte Leitung ist, die gefährden ihr eigenes Leben oder verzögern die Hilfe für die Betroffenen. Und all diese Problemlagen haben wir jetzt mit dieser Geheimhaltungstheorie Freihaus mitbekommen, statt zu sagen, wir versuchen resiliente Systeme zu bauen.
Okay, also das finde ich die Hauptbotschaft, die auch bei mir angekommen ist, also statt Obscurity sozusagen Resilienz über verschiedene Elemente. Fand ich nochmal gut, weil ich meine, so für den Alltagsverstand klingt das ja erstmal plausibel. Ne? Wenn ich nicht möchte, dass jemand findet, dann verstecke ich das und dann wird es wohl keiner finden. Aber ne, Sie haben ja mehrere Punkte genannt, die da einfach gegensprechen. Erstmal sieht man es eh draußen. Man kann es digital verstecken, aber man sieht es dann draußen trotzdem noch. Und wenn man es einmal digital gezeigt hat, dann ist es auch da. Und es brauchen eben ganz viele Leute sozusagen diese Informationen. Und dann verstecken wir es vor einigen wenigen, aber vor den ganz vielen eben auch. Oder für die zumindest schwieriger. So, das fand ich sehr nachvollziehbar. Es klingt ja auch so ein bisschen wie dieser, ich sag mal, Open-Source-Gedanke. Wenn es öffentlich ist, dann kann man es auch kritisieren und man kann es verbessern. Das finde ich ja auch noch einen ganz spannenden Punkt. Wobei bei Software ist ja nochmal anders, weil da haben wir ja auch mathematische Modelle, die das dann von alleine schützen, in Anführungszeichen von alleine nicht, wenn man sie anwendet, schützen können. Eine Verschlüsselung zum Beispiel, das ist hier schwieriger. Aber ich finde Ihre 4 Punkte oder 5, die Sie genannt haben, einfach sehr, sehr plausibel. Warum denken Sie denn, dass die bei den Leuten, die das fordern, nicht so richtig ankommen? Weil ich meine, Berlin hat jetzt ja tatsächlich auch noch das Informationsfreiheitsgesetz geändert, was sie in Berlin haben. Ich weiß nicht, ob es genau so heißt, vielleicht heißt es ein bisschen anders, weiß ich nicht. Und diese Sachen da rausgenommen und irgendwie, ja, scheint das Argument nicht zu greifen bei denen.
Also Sie haben noch einen wichtigen Punkt eingebracht, der im Zuge dessen auch erwähnenswert ist, nämlich die Transparenz. Wenn man diese Transparenz in Open Source hat, hat man die Möglichkeit reinzugucken und dann hat man auch die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, wenn da Defizite existieren. Das hat man ja in proprietärer Software nicht. Und wenn ich diese Lagepläne oder auch die Informationen über kritische Infrastrukturen bis zu einem gewissen Grad öffentlich habe, dann hat die Zivilgesellschaft, dann haben die Behörden, die Aufsichtsbehörden, alle haben die Möglichkeit festzustellen, ob es da erhebliche Defizite gibt oder ob jemand schlammt oder ob etwas nicht so funktioniert, wie es soll. Diese Transparenz ist ja ein wesentliches Merkmal einer demokratischen Gesellschaft. Das Geheimhalten ist ja tendenziell eher etwas, was Diktaturen vorantreiben, um eben zu sagen, kritisier diesen Staat nicht. Du hast eine Unterdrückung, damit eben genau diese Kritik nicht stattfindet. Und insofern ist ja auch die Transparenz bei den kritischen Infrastrukturen bis zu einem gewissen Grad sehr essentiell, um eben auch festzustellen, ob die da geschludert haben. Denn mit der Transparenz festzustellen, dass diese Kabelbrücke völlig unzureichend war, dass sie Tage vorher, also wirklich 5 oder 6 Tage vorher, sogar umgekippte Bauzäune drumherum hatte, sodass Fahrradfahrer und auch Kinder durchspaziert oder durchgefahren sind und gespielt haben, weil es da überhaupt keine Schutzmaßnahmen gab, also gar keine Schutzmaßnahmen. Das ist ein bisschen sehr transparent, aber es zeigt eben auch in der Transparenz, dass sie Sicherheitsmaßnahmen, wenigstens die, die sie da hatten, null gegriffen haben, null ernst genommen wurden und das nicht adressiert wurde. Und diese Defizite können wir zukünftig nicht mehr feststellen, wenn die Daten geheim gehalten werden. Also insofern ein ganz wichtiger Punkt, definitiv. Warum das bei den verantwortlichen Akteuren nicht ankommt, ich würde schon unterstellen, dass das definitiv ankommt und die ganz genau wissen, was das bedeutet. Ich war ja auch in einer RBB-Talkrunde mit Frau Giffey habe da sehr konkret auch gefragt, warum denn diese Defizite selbst im Oktober letztes Jahr noch bekannt waren, dass man gesagt hat, das sogenannte Business Continuity Management vom Stromnetzbetreiber ist unzureichend. Also wie können die eigentlich in einem Schadensfall eine schnelle Wiederherstellung sicherstellen? Wie können die resilienter werden? Wie machen die Krisenbewältigungsmanagement? Auch im Oktober letztes Jahr wurde das schon wieder diskutiert, wie so oft. Und warum werden diese Gelder nicht bereitgestellt? Warum macht man diese Sicherheitsmaßnahmen nicht? Warum weiß man seit der Wende, dass da ein Defizit existiert und man kümmert sich nicht schlicht drum? Und sie war ja schon in mehreren Rollen dafür verantwortlich und ist aktuell auch mitverantwortlich. Und sie hat halt natürlich das runtergespult, was man als Politikerin runterspult. Wir investieren Hunderte von Millionen in die nächste Zukunft und sichern alles ab. Und by the way, Berlin braucht in den nächsten 10 Jahren doppelt so viel Energie wie jetzt. Und deswegen müssen wir mehr Leitungen legen. Aha, also man investiert mehr Geld für die doppelte Leitungskapazität und auch den doppelten Stromverbrauch. Da wird man hoffentlich dann auch möglichst alles resilient und sicher machen. Aber das heißt auch, nur einen Bruchteil dieser vielen Millionen, die sie angekündigt hat, tatsächlich in diese Sicherheitsmaßnahmen gehen. Das meiste wird nämlich in diesen Ausbau gehen. Und so versuchen die natürlich, das, was zwingend notwendig ist, umzusetzen. Und das, womit man keine Werbung machen kann, womit man keine Wiederwahl gewinnt, was auch Menschen durchaus schwer entgegennehmen und sagen, diese ganze präventiven Maßnahmen, da könnte vielleicht unter Umständen jemand irgendwas tun. Wir brauchen noch jetzt Kita-Plätze, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen Fahrradstraßen, wir brauchen noch mehr Autos. Jeder hat so seinen Bedarf und jeder hat ihren Bedarf. Und dann ist natürlich Präventivmaßnahmen nicht gerade das, was man gern hören will. Aber man kann sich definitiv sicher sein, dass die Kosten, die man gerade hatte, deutlich höher waren als ein Sicherheitsinvest im Vorfeld. Und diese ganzen Kosten sind halt jetzt da gewesen und sind, das Geld ist weg und man hat nicht wirklich irgendwelche Mehrwerte an Resilienz oder Sicherheit geschaffen. Das Geld hätte man besser da rein investieren können. Also insofern gibt es sowohl beim Oberbürgermeister, bei ihr und bei verschiedenen anderen Akteuren da nicht das Defizit, dass die nicht wüssten, worum es geht, sondern eher das Defizit, dass sie sagen, ist das für mich politisch opportun? Und salopp gesagt, und da kommen wir eigentlich immer dran, wenn wir als AG Kritis die Fragestellung stellen, warum ist etwas ein Defizit gewesen und ein Problem, kommen wir eigentlich immer bei zwei Dingen in der Ursache an. Das eine ist Erlösmaximierung, weil jemand Profitgedanken hatte. Und das andere ist Machtmissbrauch, weil man eben die Macht, die man hat, zum Missbrauch des eigenen Vorteils nutzt und nicht für das in der Rolle, in der man eigentlich ist. Das hat man im Ahrtal erlebt, wie auch in verschiedenen anderen Sabotagehandlungen in der Vergangenheit. Man sieht das bei allen ausländischen Akteuren, man sieht es aber auch bei den inländischen Akteuren, die diese Macht sozusagen in dem Sinne missbrauchen, dass sie ihre Verantwortung, die Rolle nicht angemessen wahrnehmen, sondern lieber ihr Eigeninteresse für eine Wiederwahl oder so in den Vordergrund stellt. Und die Profitmaximierung oder Erlösmaximierung, ja, wenn ich hunderte Millionen investieren müsste, die aber lieber in der eigenen Tasche lasse, dann ist das natürlich sehr interessant. Und wenn ich dann Intransparenz habe, dann sieht vielleicht auch nicht jeder, dass ich hier ein bisschen spare, da ein bisschen spare. Und so haben wir dann Defizite in der kritischen Infrastruktur, die wir auch Stand heute an anderen Stellen haben. Kurzes Beispiel noch und dann passt es auch. In der Wasserversorgung haben wir Notwasserbrunnen in jeder Kommune. Auch Berlin hat viele Notwasserbrunnen. Man kann das auch in der Kommune nachfragen, aber die sind nicht öffentlich benannt. Also die Adressen von den einzelnen Notwasserentnahmestellen sind nicht öffentlich bekannt, kann aber nachfragen und bekommen die Liste. Und das hat ein Politiker in Berlin mal gemacht, hat eine Riesentapete an Adressen bekommen. Und wenn man dann nachguckt, ob die alle funktional sind, dann stellt man fest, ungefähr die Hälfte funktioniert noch, die andere Hälfte ist außer Betrieb, weil sie nicht ordnungsgemäß gewartet und instand gehalten wird. Und wenn man dann nachfragt, dann heißt es, ja, aber die Standorte wären ja, also da könnten ja Saboteure Dinge tun, aber faktisch ist es doch so, die halten die Standorte geheim, weil man sonst feststellt, dass jedes zweite defekt ist. Und dann würde man sagen, ja, und im Problemfall kann die Bevölkerung kein Wasser bekommen, weil es kaputt ist. Aber diese Diskussion bleibt aus, weil es ist ja nicht öffentlich und man kann nicht einsehen.
Ja, das ist ganz interessant. Also ne, der Punkt mit der Prävention, gewinnt man keine Lorbeeren sozusagen, ne? Also im politischen Diskurs. Das finde ich schon eine spannende Frage, weil ich fände ja zumindest, der Punkt wäre ja, wenn man es öffentlich machte, dann heißt es ja noch nicht, dass alle gleich sagen, hurra, wir machen jetzt Prävention, aber dann kann man es zumindest diskutieren. Ja, dann kann ja die Öffentlichkeit sagen, ja gut, vielleicht reicht uns auch die Hälfte, also bei dem Beispiel zu bleiben, reicht uns ja die Hälfte der Trinkwasserbrunnen. Wenn die Gesellschaft das entscheidet nach einer Diskussion und diese Risikoaffinität gerne hätte, wäre das ja vielleicht eine gute Sache, vielleicht aus ihrer Sicht noch nicht, aber ich sage jetzt mal, ich würde erst mal sagen, gut, wenn man da in Ruhe drüber diskutiert und alle möglichen Sachen sagt und sagt, wir wägen das ab und wir sagen, ja, wir machen diese Sicherheitssache nicht und die nicht, die kostet so viel Geld und stattdessen machen wir die Kindergärten oder was weiß ich. dann finde ich ja noch, hat man sozusagen den breiten Konsens darüber. Dann kann man als Gesellschaft sagen, wir wollen das so, wir wollen diese Sicherheit nicht schaffen. Aber
das funktioniert nicht so ganz, denn also das würde man in einem offenen Diskurs ja so erwarten. Das Problem ist, dass wir nicht einen einfachen, offenen, ehrlichen Diskurs haben, sondern ein X, also ehemals Twitter, sehr faschistisch getrieben wird in eine Richtung, dass dieses populistische und faschistische, extremistische in den Vordergrund gebracht wird und nicht eine sachliche Diskussion. Wir haben eine AfD, die das ausbeutet und sagt, Blackouts und diese ganzen Risiken und Ängste, dass die Regierung unfähig wäre, versuchen die für sich zu proklamieren. Wir haben Mios, Tichys Einblick und wie sie nicht alle heißen. Die versuchen das natürlich gleich so zu belegen. Und es gab ja auch die Falschmeldung, dass beispielsweise dann Tausende von Notstromersatzanlagen nach Ukraine geschickt wurden und jetzt plötzlich keine mehr in Berlin da sind. Absoluter Nonsens. Es sind natürlich einige nach Ukraine geschickt worden, nämlich die, die man wirklich ohne Probleme überproduzieren kann und bereitstellt. Es sind beispielsweise aus NRW Dutzende von Notstromersatzanlagen nach Berlin gebracht worden innerhalb kürzester Zeit. Die hatten nicht das Defizit. An der Stelle, natürlich hat Berlin selbst einen Mangel an Notstromersatzgeräten und musste dann Amtshilfe machen. Da kann man natürlich insgesamt mehr aufstocken bei allen. Aber die Diskussion war nicht, ob man zu wenig Notstromersatzanlagen hat. Das wurde aber missbraucht und dann haben sich halt diese ja, rechtsradikalen Wutbürger und faschistisch angehauchten Menschen wutentbrannt darüber geäußert und sagen, die kriegen da hier im Ausland alles und die Migranten kriegen alles und wir müssen hier trocken ausgehen, was ja völlig nicht der Wahrheit entspricht und wofür sogar das THW ein FOST, ein Virtual Operating Social Media Team, ins Leben gerufen hat seit einigen Jahren, die dann Social Media Analysen machen, um auch das Lagebild zu unterstützen in einer Krise. Was sind Fake-Debatten, die da stattfinden? Was sind Fake-Nummern oder Überlastungen, weil sie falsche Nummern angeben oder genau nicht die richtige? Also eine Notrufnummer 112 funktioniert ja, aber wenn die dann sagen, oh, die Telefonnummer der Polizei ist folgende, ruft bitte da an, die Notfallnummer wäre kaputt, war im Ahrtal auch passiert, ist natürlich die normale Nummer überlastet. Die ist ja nicht so aufgebaut wie eine Notrufnummer. Und all diese Dinge passieren ja parallel zu einer solchen Debatte, sodass ich dann natürlich auch gerne mal auch damals schon Innenminister Seehofer hingestellt hat und gesagt hat, naja, im Ahrtal, wir bräuchten jetzt Sirenen, damit Alarm funktioniert. Also vorher hat er gesagt, die Debatte führen wir nicht, wir stellen mal so 80 Millionen bereit, dann können die Kommunen, wenn sie 300.000 Seiten Formular ausgefüllt haben, ein bisschen Geld kriegen. Und dann war die Diskussion durch und es war wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir reden nicht von viel Geld. Und nachdem dann 300 Menschen im Ahrtal gestorben sind, hat er sich gönnerhaft hingestellt und gesagt, wir haben 80 Millionen bereitgestellt, damit Sirenen, hat nur vergessen, dass die schon seit 3 Jahren abrufbereit sind und nicht wegen des Ahrtals. Also auch da sieht man wieder präventiv, ne? There's no glory in prevention, sagt man im Englischen, kann man nur schwierig einen Blumentopf gewinnen. Wenn man aber seine Aufgabe wahrnimmt, kann man sie so sinnvoll erfüllen. Im Nachhinein stellen sich aber leider viele hin und versuchen genau diese Art von Machtmissbrauch, Eigenprofilierung, um sich gönnerhaft hinzustellen, obwohl das eigentlich überhaupt nicht der Fall ist.
Ich finde ja jetzt interessant den Punkt, den Sie, wenn ich mich richtig erinnere, also ich habe das jetzt nicht mehr eins zu eins mir nochmal angeschaut, da vor einem Jahr in der Republika gesagt haben, also ein bisschen umfangreicher auch auf die Gesamtlage angegangen sind. Wie ist das denn? Wie ist das in Deutschland umgesetzt? Also wir hatten ja das Problem sozusagen, dass die alte Bundesregierung die Umsetzung von NIS II nicht mehr so hinbekommen hat und auch auf bei dem Kritis, was ist da, wie heißt das, Kritis-Dachgesetz oder so, ne? Das auch nicht mehr hinbekommen hat, sodass das alles nochmal ein bisschen verzögert wurde. Aber jetzt das mal kurz abgehakt, weil die ja nicht von vornherein geplant hatten, dass sie nicht so lange agieren. Wie würden Sie denn grundsätzlich die Lage einschätzen? Also jetzt zu Berlin haben wir jetzt ein paar Sachen gehört, aber wie schätzen Sie grundsätzlich die Lage ein, Sicherheit kritischer Infrastruktur in Deutschland? Also jetzt, ohne dass wir jetzt 4 Stunden reden, aber ein paar Punkte.
Ja, also vielleicht, wer will, der Republika-Vortrag ist ja frei verfügbar, den kann man auch nachgucken.
Ja, ich verlinke den auch in den Shownotes, ja.
Genau, und diverse dieser Vorträge halte ich ja regelmäßig. Und viele davon sind auch online verfügbar. Und eigentlich ist es immer dasselbe, was ich erzähle. Also was braucht man für echte Resilienz? Vor 10 Jahren brauchte man ein Backup und eine Wiederherstellung. Jetzt braucht man ein Backup und eine Wiederherstellung. In 10 Jahren wird man, naja, ein Backup und eine Wiederherstellung benötigen. Weil die Frage ist nicht, ob ein 16-Jähriger aus seinem Kinderzimmer, der ethisch noch nicht ganz ausgereift ist, mich angreift oder es ein russischer Saboteur war oder es doch ein amerikanischer Durchgeknallter mit seinen faschistoiden Big-Tech-Freunden ist. Die Frage ist gar nicht, was von wem passiert, sondern wie kann ich mich darauf einstellen und wie habe ich die richtigen Maßnahmen. Und ganz oft sind es immer dieselben Maßnahmen, die helfen. Wenn man sich jetzt NIS II und Kritisches Dachgesetz anguckt, die alte Regierung hatte beides in die Wege geleitet, weil die EU eben auch vorgegeben hat, Ende 2024 muss das da sein, haben sie es eben versucht und dieselben Akteure, die da laut geschrien haben, dass das völlig unzureichend und desolat wäre, haben dann als neue Regierung das Ganze exakt im gleichen Wortlaut abgestimmt und erklärt, naja, noch mehr können wir ja nicht tun, das ist ja schon so viel und man muss doch auch an die Wirtschaft denken. Und da ist das, was ich meine mit diesem Eigenprofilierung und Machtmissbrauch, als Opposition hat man himmeljauchzend laut geschrien, dass es auf gar keinen Fall geht und jetzt als Regierung hat man genau dasselbe getan und allein durch diese politische Taktik hat man 2 Jahre verschenkt, in denen man Leben hätte retten können, muss man so sagen. Das NIS II ist halt in Kraft getreten, Ende 2025. Es hat noch diverse Defizite und so eine richtige Rechtsdurchsetzung. Die Beträge der Strafen sind zwar hoch bis 10 Millionen Euro, 2% Jahresumsatz global, aber die Rechtsdurchsetzung ist fraglich, weil eben das zuständige Amt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dafür exakt 0 weitere Stellen bekommen hat, das Ganze zu schaffen.
Nur ganz kurz, NIS, vielleicht können wir auch noch mal kurz erläutern. Ich denke gerade, vielleicht wissen es noch gar nicht alle. Ne? NIS II ist im Kern, dass die europäische Vorgabe dafür, also zur Sicherung gegenüber Angriffen im Cyberraum, sage ich jetzt mal so grob, oder? Wie kann man es?
Ja, genau. Also der IT-Betrieb muss funktionieren gegen Störungen grundsätzlicher Natur. Das müssen nicht nur Angriffe sein. Auch der besagte Baggerbiss kann ja zum Stromausfall führen und dann zum Ausfall der IT. Und wenn ich eine kritische Infrastruktur bin oder eine sogenannte besonders wichtige oder wichtige Einrichtung, dann muss ich das durchaus auch melden. Und so versucht man eben auch die Cybersicherheit im europäischen Wirtschaftsraum zu erhöhen, weil man sagt, die Dienstleistungen, die alle erbringen, erbringen die ja oftmals auch an ein anderes Bundesland oder sogar an ein anderes Mitgliedstaatenland. Und da möchte man ein gemeinsames Mindestsicherheitsniveau im Cyberraum haben, weil so funktioniert ja das europäische Miteinander, dass man sagt, wir haben einen guten Wettbewerb auf Augenhöhe und dafür müssen alle bestimmte Mindeststandards erreichen. Das ist die Idee dahinter. Und das hat man halt, naja, durchaus mit Defiziten aber in die Wege geleitet. Wenn man sich das Kritisches Dachgesetz anschaut, das ist sehr löchrig und sehr, sehr schlimm. Also das ist mit Abstand das gruseligste Gesetz, das die AG Kritis gesehen hat. Wir haben seit 2018 viele, viele Gesetze interpretiert. Da muss man wirklich sagen, selbst durch Arbeitsverweigerungshaltung im Innenministerium hat man vorsätzlich Menschenleben riskiert, weil man einfach gesagt hat, wir überarbeiten die Stellungnahmen nicht um das Gesetz und wir lassen das einfach so, sollen die auch einfach dasselbe machen an Stellungnahme wie vorher und dann sparen sich alle Arbeit. Und dieses Kritisches Dachgesetz soll ja, wie gesagt, nicht diesen Cyberraum ergänzen durch physische Schutzmaßnahmen für diese Produktionsanlagen von kritischen Infrastrukturen, also gegen Naturereignisse wirken, gegen Unfälle oder Vorsatzhandlungen und auch sowas wie eine Pandemie beispielsweise, also großgesundheitliche Lage. Und im Wesentlichen gibt es 3 Defizite. Erstmal ist der Geltungsbereich viel zu generisch und unklar und wird noch in den nächsten 2-3 Jahren oder so genauer umrissen. Dann sind die Anforderungen nicht genau definiert, sondern da steht drin, naja, man soll so resilient werden und dann klappt das auch. Und aber da geben wir auch eine Verordnung raus, die kommt dann so in ein paar Jahren, so circa 2030. Und dann weiß man ja, was man tun muss. Und die Strafen als Dritter sind dann so, dass man bis kurz vor Verabschiedung des Gesetzes gesagt hat, 500.000 als maximale Strafe. Dann hat man gesagt, okay, das ist wirklich lächerlich. Wir haben es auf 1 Million verdoppelt. wenn ich als Unternehmen mehrere Dutzend Millionen investieren muss, um physische Sicherheit zu machen und meine Strafandrohung maximal im allerschlimmsten Fall 1 Million Euro ist, ja gut, also der wirtschaftliche Anreiz ist nicht gegeben und die Wirtschaft wird dann natürlich auch nicht sagen, wir machen das. Also egal, wo man da hinschaut, alles Verzögerung, Verschleierung, Relativierung, Verordnungen, die später kommen, das ist eigentlich eine leere Hülle und kein wirkliches Gesetz.
Ich erinnere mich noch, dass Sie aufgezählt haben, dass einige Bereiche, ja zumindest bei NIS 2, glaube ich, auch gar nicht eingeschlossen sind darin. Ne? Also weil wir haben ja immer ein bisschen Fokus auf Kommunen. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Kommunen eigentlich gar nichts also tun müssen, wenn zumindest nach dem Gesetz?
Ja, also aus EU und deutscher Sicht sind Kommunen vogelfrei, denn sie sind irrelevant für das Bestehen einer Demokratie, eines Staates. Sie sind auch nicht kritische Infrastruktur. Wobei fairerweise muss man sagen, in Deutschland hat man ja auch definiert den Sektor Staat und Verwaltung. Da hat man gesagt, naja, die staatliche und verwaltungstechnische Funktionalität muss gewährleistet sein. Man hat also im NIS-2-Gesetz Einrichtungen in Teilen adressiert, in ganz kleinen Teilen Landes-, also Bundesländereinrichtungen, aber die Kommunen und Landkreise kommen null vor. Da hatte auch der IT-Planungsrat, also die Bundesländer und der Bund zusammen darüber beschlossen und haben gesagt, wir empfehlen auf gar keinen Fall die Kommunen und Landkreise aufzunehmen, weil wir empfehlen, dass das keine gute Idee ist. Und wenn man dann fragt, so ohne Begründung und hinter den Türen mal unter vier Augen, dann wird halt gesagt, bist du wahnsinnig, wer soll denn das zahlen? Wir haben ja ca. 11.500 Kommunen und Landkreise und ich hatte auch mal eine Zeit lang gesagt, naja, die haben halt einen sehr großen Investitionsstau in der IT. Mich hat aus einer Bundesbehörde jemand, der sehr hoch aufgehangen ist, auf Seite gezogen und hat gesagt, du Hase, du kannst mit dieser Investitionsstaunummer nicht hausieren gehen. Das würde implizieren, dass jemals jemand investiert hat. Das gab es nicht. Also erweckt diesen Anschein bitte nicht. Es gibt keine Investitionen in sowas. Und insofern haben wir nicht einen Investitionsstau, sondern ein komplett existierendes Defizit seit Jahrzehnten. Und wenn man das mal 11.500 beheben will, dann reden wir nicht nur von einem Sonderetat von 100 Milliarden. Insofern habe ich aufgehört zu sagen, es ist ein Investitionsstau, sondern wir haben da nichts. So. Und das ist halt mit dem IT-Planungsrat nicht besser geworden. Die gesagt haben, bloß nicht. Die alte als auch die neue Regierung haben gesagt, nö, das machen wir lieber nicht. Und die Bundesländer sagen halt, naja, also das ist ja Föderalismus. Die Kommunen sind ja total selbst eingestellt. Die können das alle, also die müssen ja eigenständig sein. Da wollen wir auch gar nicht reingrätschen und Vorgaben machen. Was sie vergessen zu erwähnen, alle immer ist, wenn man Vorgaben macht, muss man auch die Rechnung zahlen. Insofern hat niemand Lust, Kommunen Vorgaben zu machen. Und die Kommunen, und da muss man ja auch wissen, die meisten 11.500 haben unter 10.000 oder unter 20.000 EinwohnerInnen. Die können sich halt nicht eine Riesensicherheitsarchitektur überlegen, ob physisch, ob digital. Die sind einfach, die werden strukturiert und systematisch alleingelassen mit dem Problem. Und das ist ein Unding. Da sagen wir auch als AG Kritis, kann das bitte mal behoben werden. Aber das möchte keiner hören, weil das ist halt zu viel Investment und das möchte niemand machen.
Jetzt beobachten wir aber ja dann auch immer wieder, dass kommunale Akteure durchaus ja gehackt werden. Ne? Wir hatten eine Weile lang einen Landkreis, der nicht erreichbar war. Wir haben immer wieder einzelne Fälle, wir haben auch kommunale Krankenhäuser und all so Dinge, die immer wieder da unter Beschuss geraten. Liegt das denn jetzt dann daran, also wie Sie gerade sagten, diese Organisationen sind halt quasi zu klein und haben zu wenig Ressourcen, was zu machen? Oder ist das quasi, auch wenn die mehr machen würden, quasi unausweichlich?
Also Jens Lange macht ja in seiner Freizeit die Webseite kommunalernotbetrieb.de. Die ist sehr hilfreich, weil er halt alles kartografiert mit Übersichtskarte, Zeitleiste, Kategorien und Tags und dokumentiert das sozusagen alles in seiner Freizeit, weil es der Staat selbst nicht tut, diese Transparenz zu schaffen. Da sind wir wieder bei Transparenz. Da kann man regelmäßig nachlesen, dass diese Kommunen überfordert sind mit klassischen IT-Sicherheitsmaßnahmen. Die haben archäologisch wertvolle Systeme direkt am Internet laufen, statt sie gepatcht und aktuell zu haben und die Sicherheitslücken zu schließen. Die haben DDoS-Attacken, also so eine Überlastungsangriff. Tausende von Systeme rufen gleichzeitig die Webseiten auf und das System geht in die Knie, weil es einfach diese Last nicht trägt. Das sind in der Regel Angriffe aus den 90ern. So in den seltensten Fällen wirklich ernstzunehmende große Probleme mit aktuellen IT-Infrastrukturen und Lösungskonzepten. Aber Kommunen haben eben oftmals diese nicht. Dann gibt es da Fachverfahren, die sind teilweise 20, 30 Jahre alt, in Excel 95 gebastelt worden und nur der eine Sachbearbeiter oder die eine Sachbearbeiterin kann das bearbeiten. Da hat man also dann noch ein Windows 95 Rechner mit Excel 95 drauf und nur die eine Person kann es machen. Das merkt man, wenn man sagt, können Sie das tun? Und die sagen, die Kollegin ist im Urlaub, in 3 Wochen können wir das für Sie erledigen. Dann wissen Sie genau, es gibt keine Vertretung, es gibt niemand anderen, es gibt nur dieses eine System. Davon gibt es zuhauf. Ja, die Kommunen selber machen das Problem auch stärker, weil sie natürlich auch sagen, es gibt ein modernes System, können wir aber nicht benutzen. Wir müssen die Hardware austauschen, die Software austauschen, alles migrieren. Wir müssten die Leute neu ausbilden. Die Ressourcen haben wir gar nicht. Und so kommt es dann, dass beispielsweise in dem Fachverfahren Friedhofsverwaltung ein Tool eingesetzt wird, das Winfried heißt. Windows Friedhofsverwaltung. Dieser Name war vor 30 Jahren noch passend. Inzwischen wird man sagen, nee, danke. Aber die Software ist ja auch so alt oder sogar noch älter. Und die gibt es in einer aktuellen Fassung auf aktuellen Betriebssystemen. Und dann werben die damit, dass die sagen, es ist Windows 95 und 98 kompatibel. Wir sorgen dafür, dass eure althistorischen Systeme immer noch tun, weil die Kommunen das verlangen, weil auch die kommunalen IT-Betriebe sagen, wir kriegen jede Menge Geld, aber naja, wir lassen das so laufen. Also es ist ein in sich geschlossenes System des veralterten und möglichst irgendwie fast schon verrottenden archäologischen Konstruktes an vielen Stellen, nicht an allen. Und das zu lösen würde ja heißen, ich habe Leute mit Know-how und Kenntnis, die fehlen oft in den kleinen Kommunen. Und diejenigen, die es in den größeren haben, sind auch völlig überlastet und haben zu viel zu tun. Und so kommt man aus dieser Spirale auch nicht raus zu sagen, ich investiere mal Ressourcen in eine modernere Architektur, die auch zukunftsfähig ist und damit auch vielleicht sogar digital souverän, weil sie auf offenen, freien Standards basiert. Und dann kann ich auch selbstbestimmt meine IT betreiben. Stattdessen hängen die Kommunen sehr oft ab von den IT-Dienstleistern, weil die definieren, was sie denn da betreiben und weil sie eben knappes Stadtsäckchen haben, sagen die halt, lass es so, wie es ist. Wir zocken immer noch jede Menge ab, müssen nichts umfuchteln, ihr auch nicht. Und dann machen wir mit dem alten System weiter. Und das bringt natürlich mit sich, dass viele Sicherheitslücken existieren, wo man heutzutage sagen würde, das ist fast schon grob fahrlässig oder Vorsatz. Aber die Leute sind schlicht überfordert oder haben nicht die richtigen Ressourcen und Mittel an der Hand. Und weder der Bund noch die Bundesländer agieren da in angemessener Form.
Aber das heißt jetzt auch in der Schlussfolgerung, dass man eigentlich den Kommunen auch wenig Ratschläge geben kann, ne? Weil also wenn die überfordert sind und die Ressourcen nicht haben, dann sind Ratschläge ja so ein bisschen Makulatur, die sich an die Wand hängen können. Aber dann, oder was würden Sie sagen? Gibt es so eine Handvoll Dinge, wo Sie denken, ja okay, also das könnte man auf jeden Fall schon mal machen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich sehe das ein, der Artug hat recht, wir müssen mal ein bisschen mehr tun. Womit sollten die denn anfangen?
Also erstmal muss man sagen, egal wie schlimm die Lage ist, man macht sie ja nicht besser, wenn man nichts tut, sondern sie verschlechtert sich ja jedes Mal. Und man kann auch mit einfachen Mitteln schon ein bisschen was bewirken. Wenn man Jahrzehnte gebraucht hat, zu diesem Zustand zu kommen, dann wird man auch nicht in 2 Tagen die Welt retten. Das dauert dann auch durchaus vielleicht Jahre, bis man in den Zustand kommt. Nichts tun verschlechtert es auf jeden Fall. Und man kann mit einfachen Quick-Wins und pragmatischen Mitteln einiges leisten, was zumindest schon mal die größten Baustellen wegnimmt. Als erstes Mal kann eine Kommune hingehen und sagen, wir benennen jetzt jemanden als Ansprechpartnerin für Sicherheitsfragen. Also ein Informationssicherheitsbeauftragter oder Beauftragte und sagen erstmal, hier ist jemand als Ansprechpartner da, ihr könnt euch erstmal an diese Person wenden und diese Person versucht erstmal zu sichten, was für Defizite haben wir, was ist das Problem überhaupt. Wenn ich niemanden benenne, dann passiert auch nichts. Das ist der wichtigste Schritt. Man muss da auch nicht jemanden neu einstellen oder sagen, da hat jetzt jemand 80% Zeit für. es darf auch im Kleinen erstmal begonnen werden und man macht Schritt für Schritt die einzelnen Gänge, die man so macht. Man, also ich sage immer, man isst halt ein, wie isst man einen Elefanten, nicht am Stück, sondern scheibchenweise. Dann fange ich mit dieser einfachen, banalen Scheibe an, die kostet im schlimmsten Fall nicht viel. Ich muss keine Ausschreibung machen, ich muss keinen Einkauf aktivieren, ich kann jemanden benennen, vielleicht sogar eine Person, die da Lust zu hat und sagen, so, du bist Ansprechpartnerin für diese Fragen. Dann kann man natürlich die wichtigsten Problemlagen mal angucken und sagen, okay, was sind denn die Einfallstore? Die üblichen Einfallstore sind archäologische Systeme direkt am Internet. Können wir da die neuen Updates von dem Hersteller aufspielen, relativ zeitnah und interne Systeme später, weil wir erstmal versuchen, den Schutz von außen abzudecken. Damit hat man auch schon mal eine Priorisierungsreihenfolge, wo man sagt, wenn wir schon mal an Maschinen sitzen, priorisiert an denen, dann kriegen wir das auch ein bisschen besser an der Stelle geschützt. Wenn ich einen Fernzugriff habe, also eine Fernadministration von außen aus dem Internet in das interne Netz der Stadt oder der Kommune, dann kann ich auch sagen, diese Fernwartung oder diese Fernadministration bitte nur Zwei-Faktor- oder Multifaktor authentifiziert. Fernwartung ist eins der gruseligsten Probleme, was man in der Wirtschaft, in den kritischen Infrastrukturen als auch natürlich in Kommunen findet. Das ist ein Einfallstor, das ist wirklich sehr einfach für Akteure, genauso wie ungepatchte Systeme direkt am Internet. Wenn man diese zwei Dinge schließt, hat man schon wahnsinnig viel Risiko runter reduziert. Wenn man dann noch Ressourcen hat, dann hilft es auch zu sagen, was sind denn Maßnahmen, mit denen wir Phishing-Angriffe reduzieren können? Also ein sicheres Mailsystem, vielleicht diese, es gibt so Konfigurationsoptionen, dass man sagt, diese Mail kommt von außen und nicht von innen. Wenn also der Kollege, die Kollegin mich anschreibt, aber da steht der Warnhinweis, Achtung, diese Mail kommt von außen, weiß ich schon mal, das ist nicht der Kollege oder die Kollegin. Das sind einfache technische Maßnahmen und natürlich kann man mit den Leuten auch reden und sagen, okay, wir haben insgesamt eine schwierige IT-Lage, aber wie können wir denn einfache Sicherheit etablieren? Wie können wir miteinander reden, austauschen? Das heißt, auch sowas wie eine Organisationskultur, eine Kommunikationskultur, eine nicht hierarchisch und bloß nicht laut reden, wenn es Probleme gibt, sondern offene Kommunikationskultur, die kann extrem helfen. Da muss ich noch nicht mal Phishing-Kampagnen-Systeme kaufen und so, sondern ich versuche erstmal zu sagen, ihr seht Probleme oder ihr habt vermeintlich auf irgendwas geklickt, wo ihr sagt, jetzt ist komisch, dann ruft doch bitte die eine Person an oder die Abteilung an und die nehmen sich dem an und die gehen sogar dran und sagen, oh, danke für den Hinweis, wir gucken sofort, weil das ist jetzt Prio. Und wenn es ein falscher Alarm war, sagen die, trotzdem danke, hätte ja sein können. Dann steht hier alles, wie bei allen anderen, die regelmäßig hier hochgenommen werden. Also hast du richtig gehandelt, gut gemacht, beim nächsten Mal bitte wieder anrufen. Wenn man den Leuten sagt, jetzt hast du wieder Ressourcen gefressen und das war doch überhaupt nichts, warum meldest du nicht? Die rufen nie wieder an, die melden sich nicht. Also mit dieser Organisations- und Kommunikationskultur kann ich unheimlich viel bewirken, ohne auch nur einen Cent investiert zu haben. Einfach nur in dem kulturellen Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und das sind jetzt schon 4, 5 Maßnahmen, die liegen eigentlich auf der Hand, egal wer es ist, ob es eine Kommune ist oder eine kritische Infrastruktur oder ein Wirtschaftsunternehmen oder eine Privatperson. Die sind eigentlich immer gültig. Aber bei Kommunen, wenn die diese Defizite haben, dann sollten die sich in der Reihenfolge um diese Sachen kümmern und sagen, wenn wir das geschafft haben, haben wir schon einen Großteil der Baustellen, die richtig riskant sind, abgeschaffen. Und dann kommen wir langsam mal in eine stabile Seitenlage. Und wenn man das geschafft hat und diese Erfolge sieht, kann man auch Stück für Stück langsam weitergehen und sagen, dann gucken wir uns jetzt mal das interne System an, dann versuchen wir jetzt mal, diese Fachanwendung muss ja eh ausgetauscht werden, wir schreiben die mal als Open Source mit freien Standards aus. Wie müssen wir das ausschreiben? Oh, da gab es doch hier von, keine Ahnung, Bofors, Dortmund, irgendwie so einen Zusammenschluss. Die haben doch da mal irgendwelche Vorgaben geschrieben. Die sind ja frei verfügbar. Dann recherchieren wir mal oder sprechen mit den Kollegen aus den anderen Kommunen und vernetzen uns und besorgen uns sozusagen die Info, die wir nicht extra selber erstellen, sondern ist schon alles da. Zendis ist übrigens auch eine Option, die man nutzen kann. Die bieten ja komplette freie Open-Source-basierte und freistandardsbasierte Arbeitsplatzumgebungen an und unterstützen Kommunen sogar bei der Einführung. Kann man auch anfragen, muss man sich in die Reihe stellen. Die haben leider auch zu wenig Leute, zu wenig Geld, weil dieser Open-Source-Gedanke und diese Resilienz anscheinend in der Regierung noch nicht so ganz angekommen ist. Aber auch da, die haben schon, ich weiß gar nicht, 300.000, 400.000 oder inzwischen 500.000 Rechner umstellen lassen in den Kommunen. Man spart sich die Lizenzkosten und diese Abhängigkeit von den großen Big-Tech-Konzernen. Und das kann man auch wieder investieren in mehr Funktionalität in aktuell und in sicher. Das muss gar nicht so kompliziert und aufgeregt sein. Man kann sich auch unaufgeregt da dran setzen und diese Schritte gehen. Das geht.
Okay, das ist schon mal gut. Dann vielen Dank für die quasi einfachen Schritte, die Kommunen machen können, auch wenn es bei mir so ein bisschen ankommt, dass wir da trotzdem jetzt ein paar Jahre brauchen werden oder vielleicht auch noch Jahrzehnte, um auf ein höheres Niveau zu kommen. Aber dennoch ist das ja richtig, genau wie Sie es sagen, das beginnt mit dem ersten Schritt und wenn man den nicht macht, wird alles schwieriger. Wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angekommen, auch wenn ich noch viele Fragen hätte, aber das kann ja noch mal kommen, mal gucken. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, sowohl zu Berlin und der Frage, ob man Dinge verschleiern sollte oder nicht, als auch zu der generellen Einschätzung, wie es mit unserer kritischen Infrastruktur und der Sicherheit derselben besteht und was man vielleicht auch auf kommunaler Seite mit wenigen einfachen Schritten schon erreichen kann. Herr Artuk, vielen Dank. Machen Sie es gut. Und an die Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch Themen haben, die Sie interessieren, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an info@hubbleundlobeck.de. Die erreicht uns beide und beim nächsten Mal haben Sie dann auch wieder Franz Reinhard Hubble dabei. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Tschüss.